Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Jean-Ziegler, Sie sind gestern aus Kuba in die Schweiz zurückgekommen. Jetlag, man sieht es auch noch an, das war wahrscheinlich relativ her. Ungefähr 14 Tage sind Sie dort. Was war genau Ihre Mission in diesem Land?
Also Mission ist, ich bin Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung von der UNO. Und das erste Mal hat die kubanische Regierung über das Generalsekretariat in New York und über das Hochkommissariat in Genf einen Sonderberichterstatter eingeladen. Das ist also eine neue Epoche, wenn ihr so wollt, in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Nationen und der Republik Kuba. Meine Aufgabe war, während der 12 Tage in Kuba eine Mission durchzuführen, nämlich zu prüfen, wie weit das Menschenrecht auf Nahrung respektiert ist oder nicht respektiert ist. Jetzt muss ich mit 6 Mitarbeitern da sein. Ein paar sind noch da geblieben. Ich bin gestern Nacht zurückgekommen. Und jetzt müssen wir während 2 Monate den Bericht ausarbeiten. Nachher wird er vorgelegt und muss verteidigt werden. Mit einem Empfehlung am Schluss vor dem UNO-Menschenrechtsrat, der in Genf permanent tagt.
Hat es dann bei dieser Einladung irgendwelche Randbedingungen gegeben von Kuba, die gesagt haben, das und das könnt ihr alle und das wollen wir aber nicht?
Oder ist Nein, das ist also, bei der UNO ist das, dass die UNO hat viel Fehler, aber sie hat also ganz eine Arbeitsmethode, die nicht variiert, ob jetzt in Mongolei war oder in Bangladesch oder in Äthiopien. Die Arbeitsmethode ist immer die gleiche. Wenn die Einladung kommt, wird sie zuerst geprüft, ob man diese annehmen soll. Nach Konsultationen in New York und Genf haben wir beschlossen, die wird angenommen, weil es ein Zeichen ist für eine Öffnung, für eine neue Epoche in den Beziehungen zwischen Kuba und den Vereinigten Nationen. Nachher sage ich in voller Unabhängigkeit, was ich will sehen will. In welche Provinz ich gehen will, also dort, wo besondere Probleme sind, mit welchen Leuten ich reden will und so weiter. Dann wird das der Kubaner vorgelegt. Nachher wird verhandelt. Zum Beispiel, wir hatten Probleme gehabt, ich wollte den Erzbischof von Havanna sehen, der Cespedes. Das ist zuerst abgelehnt worden, wieder angenommen worden. Und wenn das Programm steht, gibt es ein Memorandum of Understanding. Das heisst, die UNO signiert mit der schon diplomatischen Verhandlung, mit der Regierung, das Memorandum of Understanding, das Memorandum.
Und also das Programm.
Das genaue Programm, das praktisch auf Stundenbasis beruht. Also jede Stunde ist etwas, eine Begegnung und so weiter. Und nachher ist, dass für das Programm ausgehandelt ist, die gehe ich. Und das muss haargenau eingehalten werden. Es wäre so unannehmbar und ich wäre sofort abgereist, wenn mir gesagt hätte, nein, jetzt könnt ihr nicht in das Gefängnis, zum Beispiel, weil Gefängnis kostet. Ist auch in meinem Mandat. Ich muss schauen, ob die Gefangenen richtig ernährt sind oder nicht. Wenn man das zum Beispiel verweigert würde, wären wir abgefahren. Und nichts ist passiert, sondern das Programm ist strikt respektiert worden von der kubanischen Regierung.
Jetzt haben Sie gesagt, John Ziegler, es ist ein politisches Signal, dass die uns einladen, dass es ein Zeichen ist. Da kann man vermuten, dass es da auch Hinterabsichten hat. Man will sich gut darstellen. Macht denn das nicht auch misstrauisch? Kuba hat keinen guten Ruf. Oder nicht im Bereich Nahrung, aber im Bereich Menschenrecht. Die Angst, dass man da irgendetwas mitträgt, was man eigentlich gar nicht will.
Also das sind Sachen, die mich übersteigen, wenn zum Beispiel die Meinung wäre, die Menschenrechtskommission unter den 47 Mitgliedern vom Präsidenten oder von der Hochkommissarin oder vom Generalsekretär, dass das nicht eine opportune Mission ist, dann hätte es ein Problem gegeben. Aber ich bin total unabhängig. Und für mich ist das einzige Erfordernis, dass das Programm, das ich verlange, die Begegnungen mit Genossenschaften, mit Bauern, mit Staatsbetrieben, mit Ministern, ich habe 10 Minister gesehen, immerhin Gefängnisbesuch, die halbe Zeit in der Hauptstadt und die halbe Zeit auf dem Land, dass wir die UNO-Fahrzeuge fahren können, die sich in jedem Moment können anhalten können, also außerhalb der programmierten Halte, können anhalten, mit den Leuten reden, in eine Bodega gehen, dort, wo das Rationalisierungssystem, es gibt eine Rationskarte, wie bei uns im Zweiten Weltkrieg, wo jetzt seit 50 Jahren praktiziert werden, damit Grundnahrungsmittel den Leuten zugänglich werden, dass man das, und die werden ausgegeben in diesen Bodegas, die wir also einfach gehalten in Camagüey zum Beispiel gesagt, gib mir die Bodega, da sehen wir eine, wenn wir schauen. Hat es dort das Reis, die schwarzen Bohnen, Teier und so weiter, die auf der Rationalisierungskarte stehen. Das ist Libretta. Jede Familie bekommt pro Monat für Libretta so und so und so und so viel Nahrungsmittel zu spottbilligen Preisen. Haben wir angehalten, zum Schauen, mit den Leuten reden, die in Schlange gestanden sind, gesagt, bekommt ihr, was in Libretta steht, zum Beispiel. Mhm. Und wenn die Bedingungen der totalen Mobilität und Freiheit gegeben sind, dann ist meine Mission gesichert.
Jetzt haben Sie gesagt, John Ziegler, dass Sie dann in den nächsten ein, zwei Monaten den Bericht an Thun werden ausschaffen. Jetzt aber auch schon erzählen, was dort war, ist wahrscheinlich relativ heikel. Gewisse Sachen, kann ich mir vorstellen, werden wir jetzt nicht hören in den nächsten 20 Minuten. Sind, um das nochmal auszudrücken, sagen, als Berater von der UNO für Ernährungsfragen dort.
Nicht Berater,
also Sonderberichterstatter für Ernährungs...
Recht auf Nahrung, das Menschenrecht auf Nahrung.
Das steht auf meinem Zettel, ich hätte es genau ablassen, dann hätte es gestimmt. UNO-Berichterstatter für das Recht auf Nahrung. Und Sie erzählen jetzt von Rationierung. Da denke ich, also, das kann nicht so weit her sein. Ist denn das jetzt okay? Oder müssen Sie sagen, eigentlich könnte man das in einem Land, wo viel Landwirtschaft könnte haben, allenfalls noch einfacher und besser machen?
Das ist eine wichtige Frage. Bei uns ist eine Rationierungskarte.
Also, Ausdruck von Mangel.
Ausdruck von Mangel, Ausdruck von Krieg, also Mangel, ja, Mangel, wie bei uns im Zweiten Weltkrieg, wo die Schweiz umzingelt war, Plan Wahlen und so weiter. Von Mangel. In Kuba ist das genau ein Gegenteil. Es ist ein Drittweltland, 11 Millionen Kubaner, 110.000 Quadratkilometer. Das Land ist in der südlichen Hemisphäre. 59 vor der Revolution, also vor dem Sieg von der Revolution vom 6. Januar 1959 ist Kuba wie Kolumbien, wie Peru, wie Honduras, wie Salvador ein Hungerland gsi, wo Tausende und Tausende von Kindern jedes Jahr am Hunger gestorben sind, an Unterernährung und so weiter. Und die erste Massnahme von der Revolution, die durchgehaut worden ist bis jetzt, ist die absolute Priorität. Jeder Mann muss können essen. Noch konkreter, jedes Kind von 1 bis 7 bekommt 1 Liter Milch pro Tag. Von 7 bis 14 bekommt es bekommt Joghurt mit Soja und so weiter, mit Stärkungen drin. Also die absolute Priorität vom ersten Tag der Revolution bis heute ist, dass jedermann anständig kann essen. Und die Libretta ist Ausdruck von dieser Minimalgarantie. 60% von einem Haushalt ungefähr werden gedeckt. Das ist eine grosse, grosse Gleichheit vom Einkommen. Es ist ein sehr bewusstes Land, wo Gleichheit durchhalten will. Etwa 60% vom Nahrungsmittelbedarf von der Familie wird gedeckt durch die Libretta, also durch das Heftli da, das Rationierungsheftli, in diesen Bodega, wo man zu ganz aus ganz spottbillige Preise, ich habe es auch aufgeschrieben, habe es vor mir, Grundnahrungsmittel bekommt. Und der Rest, was die Familie braucht, wird auf dem freien Markt, auf dem Bauernmarkt gedeckt. Und das funktioniert. Man kann viel sagen über Kuba, aber ganz sicher ist, dass der Hunger, die Unterernährung, Kindersterblichkeit ist auf 5,3 Promille heute. Und du noch sagst, wir sollten bis 2015 wenigstens auf 7 Promille kommen. Also sie unter der UNO-Vorgabe für Kindersterblichkeit zum Beispiel, dass jedermann in Kuba, jedermann wirklich, isst genug Protein, genug Fett, genug Kalorien. Nach den UNO-Kriterien. Heute, das ist gesichert.
Der Berichterstatter für das Recht auf Nahrung ist also vollumfänglich zufrieden. Jetzt kann man einfach sagen, dass
Land ist... Nein, nein, ich sage nur...
In Bezug auf das Essen.
Jetzt kann man sagen,
das Land ist fast dreimal so gross wie die Schweiz, hat knapp doppelt so viele Einwohner wie die Schweiz und sie ist in einem tropischen Gebiet, wo alles Wachstum macht. Es kann ja wohl kein Problem sein, dort genug Nahrungsmittel anzubringen, oder?
Ja, nein, es ist... Es ist ein unglaubliches Problem, was die kubanische Regierung leistet, indem sie die Nahrungsmittelsicherheit realisiert. Erstens ist die Tropenzone für Landwirtschaft sehr, sehr schlecht, aus zwei Gründen. Einer, zum Beispiel Getreide kann man nicht anbauen, das kommt nicht. Und zweitens ist es in der Zone, wo die Orkane sind. Ich habe einen am Rand erlebt, also der, vor 5 Tagen, im Oriente. Im Oriente, da ist der weiter nach in die Dominikanische Republik, wo 24 Leute sind umgekommen von dem gleichen Orkan. Also die Oktober, November ist die Zeit, wo unglaubliche Stürme das Land verwüsten und auch Brücken, Strassen und landwirtschaftliche Installationen verwüsten. Also das Klima ist sehr landwirtschaftsfindlich. Landwirtschaftsfindlich. Früchte gedeihen, Yucca, also Maniok, also die Wurzel und Gemüse. Aber also zum Beispiel Reis, Getreide überhaupt nicht. Reis ist schwierig, wo es Grundnahrungsmittel ist. Das ist falsch. Also falsch sage ich nicht, das ist falsch. Aber der Eindruck, den man meistens hat in Europa, das ist so eine luxuriöse, wunderbare, die Dschungel, die Berge mit dem Königsbaum. Die Königsbaum ist jetzt das Wahrzeichen von Kuba und ist wunderschön. Da jede Pflanze, also kann man doch pflanzen, was man will, das kommt aus. Das stimmt nicht. Tropische Landwirtschaft ist unglaublich heikel. Also, und ein Punkt würde ich noch sagen, Kuba hat letztes Jahr 54% von der Protein und 66% von der Kalorien müssen importieren aus dem Ausland.
Und das ist nicht zu ändern. Das wird auch das ist, Zeit, also, eben, was für ein Regime immer dort ist.
Das Problem ist, dass Kuba umzingelt ist, unter einem Blockhaus ist, von den Amerikanern seit 47 Jahren. Dass also ein Schiff, das nach Kuba kommt, von einem Drittland, während 6 Monate nicht an einem amerikanischen Hafen kann anlegen kann. Zum Beispiel, Reis wird importiert aus, vor allem aus Südostasien und vor allem aus China und aus Vietnam. Tonnenreis, ganz konkret, Tonnenreis, der Frachtpreis ist $202. Der Frachtpreis für eine Tonne, es geht 56 Tage, bis die da sind. Und nachher hat das Reis einen Bestand von 35 Tagen im Depot. Und in 35 Tagen muss das beim Konsument sein. Und das braucht unglaubliche, erstens logistische Anstrengung, Organisation, das können Kubaner, das sind richtige Preußen, die können organisieren etwas Unglaubliches. Und zweitens braucht es Devisen, wo sie meistens nur schwer können beschaffen können, wegen dieser Totalblockade durch die Amerikaner. Also es ist schon eindrücklich, wie es Kuba fertig bringt. Ich rede jetzt von Ernährung. Die 11 Millionen Kubaner täglich zu ernähren, die verwundbaren Gruppen, also wie Kleinkinder, wie Schwangere, wie kranke Personen, mit Spezialnahrung auszustatten, das ist gelungen und wird durchgehalten heute. Unter unglaublich schwierigen Bedingungen, tropisch schwierige Bedingungen und Blockusbedingungen, also Embargo-Bedingungen.
Jetzt haben Sie gesagt, John Ziegler, man kann vieles sagen gegen Kuba. Ja. Sagen wir doch mal ein paar von dem. Es gibt ja natürlich Kritik. Ja. Das ist im Prinzip ein besserer Polizeistaat. Es hat politische Gefangene da im Gang vom Studio Genf, wo wir sind. Das haben Sie vielleicht nicht gesehen. Hängt das Plakat mit einem Bild, zeichnet ein Bild von einem tropischen Strand. Wo sind die Journalisten? Und ohne die Antwort, such nicht. Sie sind im Gefängnis in Kuba. Ein Plakat von Reporters sans Frontières. Was haben Sie von dem Teil gemerkt? Dass das also, Kuba nicht ein wahnsinnig offene, demokratische...
Ich will also nicht naiv sein, weiss Gott, ich bin kein naiver Mensch. Aber Kuba ist das Objekt einer permanenten Desinformation. Permanente Desinformation.
Darum frage ich Sie, wo selber da
waren. Ja, und wo gesteuert wird, wo Amerika... Ich bin gerade bevor ich in Kuba war, über Toronto, also New York, Toronto, Havanna geflogen, ist am 25. Am 26. Oktober hat ja der Präsident Bush die berühmte Rede, Regime Change in Kuba, wo er aufgerufen hat zum Aufstand und der Polizei und der Miliz und der Armee gesagt, der kubanische Armee, wenn ihr die Regierung stürzt, dann bekommt ihr Amnestie. Also eine totale offene Kriegserklärung. Und der vorausgeht und die begleitet eine permanente Desinformation. Jetzt, was politische Gefangene anbetrifft, gibt es ganz konkrete Angaben. Die Europäische Union hat ja Sanktionen, der Schlüsseljahr ist 2003, also vom jetzigen Konflikt. 2003, dort hat es eine Petition von 75 kubanischen Intellektuellen, also Leute einfach, oder normalen Leute, die gesagt haben, wir wollen pluralistische Wahlen und so weiter und so weiter. Also die berühmte Petition von 2003. Und gleichzeitig, während dieser Zeit, in dieser Epoche, hat es bewaffnete Anschläge gegeben, zweimal auf ein Schiff und einmal auf ein Flugzeug, also richtige mörderische Attentate, wo 8 Personen sind umgekommen. Und die kubanische Regierung, ich sage einfach die kubanische Regierung, und ich habe wirklich also mit dem Lage Alarcón und so weiter ganz offen über das geredet, ich gesagt, 2003 ist der Angriff von den Amerikanern über die zivile Petition gleichzeitig mit dem bewaffneten, mit dem bewaffneten Attentat. 2003 war der Einfall, die Invasion in Irak und Kuba ist auf der Liste. Nordkorea, Irak, Kuba nach Bush ist die Achse des Bösen, seit der Bush. Seit der Bush. Und das war der Angriff auf uns und deshalb haben wir die gefangen genommen, die Petitionäre. Jetzt sind noch 59 im Gefängnis von den 75. Nach Amnesty sind noch 59 im Gefängnis und haben die Attentäter verurteilt, zum Tod verurteilt und nachher amnestiert. Also die Todesstrafe ist nicht ausgeführt.
Nachdem früher Todesstrafen ausgeführt worden sind, oder? Früher. In früheren Zeiten sind Todesstrafen massiv ausgeführt
worden. Es hat 3 Todesstrafen gegen die beiden Brüder La Guardia und der Ochoa, weil die also ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber angekreidet sind. Der General Ochoa, also der Oberkommandierende in Angola, wo 35'000 Kubaner kommandiert hat in Angola, was zur Befreiung geführt hat von Namibien nachher und zum Sturz vom Apartheidsregime, das muss man immer sagen, der ist zum Tod verurteilt worden wegen Drogenhandels. Ob das richtig ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber auf eure Frage, dort hat es Todesurteil gegeben gegen Ochoa und gegen die zwei Brüder, La Guardia. Jetzt hat die Europäische Union, ich war eingeladen von der Botschafter von der Europäischen Union in Havanna unter dem Vorsitz vom portugiesischen Botschafter. Portugal hat ja den EU-Vorsitz. Und die Botschafter dort haben ihre Position erklärt und gesagt, die Europäische Union hat Sanktionen nach 2003 ausgerufen gegenüber Kuba, hat sie jetzt nicht annulliert, sondern suspendiert, bis die letzten von den 59 frei sind. Von den 59 frei sind. Und das ist heute Menschenrechtssituation, Diskussion. Ich muss sagen, dass auch die Schweiz etwas tut. Also wirklich, es ist eine schweizerische Mission geplant zum Menschenrechtsdialog jetzt, außerhalb von der EU, in totaler Unabhängigkeit. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass das Auswärtige Departement bei uns Ende von dem Monat der Menschenrechtsdialog und Dialog über die bilateralen Verhandlungen, über die bilaterale Zusammenarbeit, die gut funktioniert. Die Schweizerische Entwicklungshilfe ist präsent, muss ich sagen. Das ist schon eine mutige Sache in dieser Situation. Und wir heute sind die spanische und die schweizerische Entwicklungshilfe sind stark präsent in Kuba. Und das ist schon ein Zeichen von schweizerischer Unabhängigkeit, muss man sagen.
Sie haben schon Ziegler Gefängnis besucht. 2. Ja. Was haben Sie dort gesehen? Auch politische? 3 sind es gewesen. Politische Gefangene auch? Nein. Oder einfach gewöhnliche?
Nein, einfach
und haben dort auch in den Nesttopf geschaut? Oder was haben Sie dort gesehen?
Also, bei jeder von mir, ich muss immer wieder sagen, ob schon so ein bisschen bürokratisch klingt, bei jeder Country-Mission, also bei jeder Mission in ein bestimmtes Land, wo ich muss schauen, ob das Recht auf Nahrung respektiert ist, gehört der Gefängnisgesuch dazu. Weil du noch sagst, Nahrungsmittelentzug ist eine illegale Zusatzstrafe, völkerrechtswidrig, und die muss denunziert werden. Also, da haben wir verlangt, dass man ins Combinate del Este, das grösste Gefängnis, das es in Kuba gibt, und in ein Frauengefängnis und in ein Jugenderziehungsheim, dass wir dort Freies bewegen können. Mit den Leuten reden, allein natürlich. Also meine 6 Mitarbeiter und ich, wir gehen auch so auseinander, aber wir haben auch gewisse Erfahrung in der Technik. Und reden mit diesen Leuten. Reden mit diesen Leuten. Die Spanisch, ich kann Spanisch, das geht ohne weiteres, aber 2, ich habe eine australische Mitarbeiterin, eine junge Juristin, sehr, sehr gut. Die ist mit ihrer Dolmetscherin, UNO-Dolmetscherin, bei den Leuten gewesen, zum Schauen, ob Nahrungsmittel genügend sein, Wasser genügend, die hygienischen Verhältnisse und so weiter und so weiter.
Da hört man Horrorgeschichten, oder? Da hört man Horrorgeschichten über dreckiges Wasser, kaputtes Essen und alles Mögliche. Ja. Was haben Sie gesehen?
Ja, normale Verpflegung gesehen, Gefängnisverpflegung.
Und wie sehen die Leute aus? Wie sehen die Leute aus? Gesund, wohlernährt?
Die ich gesehen habe, Es ist, jetzt kann man sagen, im Combinato del Este zum Beispiel, dort sind 12'000 Leute eingeschlossen. Oder in verschiedenen Kategorien, die auf dem Land arbeiten oder halb in Freiheit sind oder total eingeschlossen sind und so weiter, je nach dem Delikt. Je nach dem Delikt, das ist wie bei uns, die Frage immer nach dem Delikt und nachher, wie lange seid ihr da und so weiter. Kann man schon sagen, die tun das Gefängnis auswählen und so weiter, die Leute vorbereiten. Das kann man aber nicht, wenn wir einen Nachmittag lang, mehr als einen Nachmittag, morgen um 10 Uhr bis abends um 6 Uhr, total frei können rumlaufen. In dem kann ich sagen, jetzt tun die Zellen auf, tun die Zellen auf, die Arbeitsgruppe, wie wir sehen, und so weiter und so weiter. Unterernährte Leute habe ich nicht gesehen. Küchen waren in Ordnung. Und was sie mir gesagt haben, ohne Züge und ohne Identifikation und so weiter, das war befriedigend. Das kann ich sagen, vom Combinado, der letzte, vom grössten kubanischen Gefängnis. Kuba hat eine Gefängnisbevölkerung von etwa 90'000 Leuten. Das ist die gleiche Relation wie in einem europäischen Land zur Gesamtbevölkerung. Alle Delikte sind dort vertreten, wie jeder Gesellschaft. Was ich gesehen habe in diesen drei Gefängnisanstalten mit verschiedenen Statuten, das ist, was das Recht auf Nahrung anbetrifft, und das war die Aufgabe, gewesen, befriedigend. Das ist das Einzige, was ich sagen kann.
Haben Sie, Jean Ziegler, Leute gesehen aus dieser Opposition, die es auch immer noch gibt? Ja. Es werden immer ein paar zitiert. Haben Sie mit denen können reden über die Situation, wie sie ist jetzt? Ja.
Ganz offen, ich kann euch das ganz offen sagen. Die europäischen Botschafter, also Havanna ist ja mehr als die Hauptstadt von Kuba, ist ja eine sehr wichtige Stadt für Lateinamerika, weil der kubanische Einfluss in Bolivien, in Venezuela, in Ecuador und so weiter ist bei den neuen progressistischen Regime sehr, sehr stark ist. Es gibt also 109 Botschaften in so viel wie in Bern, in Havanna. Die EU-Botschafter, die mich eingeladen haben, die mich befragt haben, haben mir gesagt, ihr müsst den und den und den sogenannten Dissident sehen. Ja, gut. Das habe ich abgelehnt.
Wieso?
Das habe ich abgelehnt. Aus ganz zwei ganz konkreten Gründen. Ich habe das so öffentlich, also bei den Urnenbotschaften, ihre portugiesische Botschaft, begründet. Erstens habe ich mich haargenau an das Programm gehalten, das ausgehandelt wurde. Noch einmal gesagt, mit dem Memorandum of Understanding, UNO, kubanische Regierung. Das ist lang gegangen, das ist 4 Monate gegangen, die Aushandlung. Das ist hart auf hart gegangen, weil man gesagt hat, die Zivilgesellschaft wollte ich sehen, den wollte ich sehen und so weiter. Was mit Recht auf Nahrung zusammenhängt, mit privaten Bauern. Es gibt eine ganze Reihe von privaten Bauern, mit Tabakindustrie, das sind Familienbetriebe, das sind nicht Genossenschaften, das sind nicht Staatsfarmen und so weiter. Mit denen wollte ich so lange zusammen sein und so weiter und so weiter. Dass ich mich haargenau ins Programm hatte und niemand gesehen habe, wo nicht auf dem Programm ist, außer der spanische Botschafter, wo man zur Nacht im Hotel ist, mich aufsuchen. Habe ich niemand gesehen. Und die EU-Botschafter, die in der Mission, aber das ist normal, die vertreten sind im Menschenrechtsrat. Erstens das. Und zweitens ist es darum, haargenau das Programm halten. Und zweitens ist es darum gegangen, dass ja der erste Sonderberichterstatter ist. Und das ist ja der Anfang von etwas, also in der UNO-Perspektive und wahrscheinlich auch in der kubanischen Perspektive. Der Außenminister hat mir gesagt und hat es öffentlich wiederholt, der Felipe Roque, der wahrscheinlich Nachfolger vom Präsidenten, also vom Fidel Castro, hat öffentlich das nachher bestätigt in einem Kommuniqué, dass nach mir andere UNO-Sonderberichterstatter eingeladen werden und dass sie prüfen, die zwei Menschenrechtskonventionen, zivile und politische Rechte und soziale, ökonomische und kulturelle Rechte, also Pakt Nummer 1, Pakt Nummer 2, dass sie prüfen, die zu unterschreiben. Jetzt, in so einer Situation wäre es absolut verantwortungslos, nächtlich Dissidenten zu treffen, das würde Kuban sowieso merken, wo nachher die ganze Perspektive von einer neuen, von einer jetzt beginnenden Zusammenarbeit zwischen UNO und Kuba infrage stellt. Das wäre für mich unverantwortlich gewesen.
Das heisst mit anderen Worten, die Einschränkung auf Thema Ernährung. Wo ja,
Recht auf Nahrung.
Recht auf Nahrung. Ja. Die Einschränkungen, die ja gleichzeitig auch im Moment das Ausblenden ist, vor anderen Fragen, die vermutlich wichtiger sind, wie dass es allenfalls zu wenig zu essen hat in Kuba, ist nicht der Hauptpunkt von der Kritik.
Ja,
das ist politisch, ja, natürlich ist es wichtig, aber es ist nicht der Hauptpunkt von der öffentlichen allgemeinen Kritik. Ja. Ist politisch begründet im Hinblick darauf, dass Sie schon sehr glauben und sicher sind, dass gleich andere Themen werden können begutachten, Menschenrechtsfragen können anschauen. Und das ist ja genau kritisiert, was der Gag anschaut. Töpfe voll sind und der Rest schaut ihn nicht an. Und in dem Sinn ist er ein Dienstleister von diesem Regime dort. Hat auch Beißhemmungen
als Alter. Sehr schwierige Frage, kritische Frage.
Ich muss übrigens sagen, wir haben noch ziemlich genau 2,5 Minuten
Zeit. Das ist eine zentrale Frage. Gut, das ist eine absolut zentrale Frage.
Einfach so als Hinweis.
Ich habe die Mission, die nennt von der UNO, das Recht auf Nahrung. Punkt. Die Mission machen. Jetzt kann man sagen, das hilft wahrscheinlich den Kubanern, wie in diesem Bereich, wie der Gesundheit, wie der Schulfrage zum Beispiel, sind die Leistungen unglaublich. Also wirklich, die sind aus dem Status vom Drittweltland raus, unter unglaublichen Bedingungen rausgekommen. Jeder isst, jeder geht in die Schule, jeder wohnt anständig und jeder hat medizinische Betreuung, was absolut außerordentlich ist auf diesem Kontinent. Gut, jetzt kann man sagen, jetzt der Zieger, Recht auf Nahrung, macht den Bericht und so weiter, tut das nicht alle anderen Probleme ausblenden. Wahrscheinlich in dem Sinn nicht, in dem andere Sonderberichterstatter jetzt kommen. Kann ich sicher sein, dass andere Sonderberichterstatter eingeladen werden? Das kann ich nicht. Es gibt 192 souveräne Staaten in der UNO. Kuba ist eine davon. Die kontrollieren ihr Territorium. Ich kann nur sagen, das öffentliche Versprechen vom Felipe Roque vom Carlos Lage, vom ersten Vizepräsidenten vom Staatsrat, also von der obersten Behörde, andere Sonderberichterstatter einzuladen, das ist abgegeben worden. Ob sie das Versprechen einhalten oder nicht, das ist eine Souveränitätsfrage. Aber ich glaube, sie halten sie ein, weil das Interesse von Kuba in dieser Situation, wo sie heute sind, vom Übergang, ist absolut die Öffnung auf die UNO hin, weil der amerikanische unilaterale Druck, das Embargo und auch die militärische Bedrohung übrigens, die sie sehr, sehr ernst nehmen, durch die Amerikaner, die 90 Seemeilen entfernt sind, dass das eine sehr ernste Bedrohung ist und dass sie die Öffnung als Verteidigungsakt sehen.
Wir wollen hoffen, dass Sie recht haben, John Ziegler. Wir haben Ihnen einfach immer viel zu wenig Zeit. Das könnte jetzt noch eine Stunde lang interessant weitergehen, aber ich muss schlicht aufhören. Ein bisschen unhöflich. Danke für das Gespräch, John Ziegler.
Merci vielmals.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.